versucht, eine Vogelschau der neutestamentlichen Bücher zu geben. Es war mir wichtig, ohne abgelenkt zu werden von irgendwelchen Einleitungsfragen, einfach prägnant die Botschaft jedes einzelnen der 27 NT-Bücher zu erfassen. Das entspricht so in kleinem dem Stil der Synopsis von Darby. Da geht es auch nicht um Einleitungsfragen, sondern es geht um die Botschaft jedes einzelnen Kapitels und dann jedes einzelnen Buches der ganzen Bibel. Aber heute möchte ich jetzt mehr eingehen auf Einleitungsfragen. Damit meint man die Fragen, wer hat das und das Buch geschrieben, wann wurde es geschrieben, an wen wurde es gerichtet, was war der unmittelbare Anlass dazu und so weiter und so fort. In dem Skript stehen dann auch gewisse Dinge, die hatte ich letztes Mal schon gesagt, als Supplement zu dem, was im Skript vom letzten Mal stand. Und darum werde ich das dann nicht unbedingt heute wiederholen, aber es steht dann schon mal schriftlich da zum Nachlesen. Das Thema heute umfasst die vier Evangelien in einem ersten Block. Dann gehen wir zur Apostelgeschichte über. Und anhand der Apostelgeschichte wollen wir die Paulusbriefe zeitlich einordnen und eben näher angehen. Im letzten Teil, der mir noch bleibt, werde ich dann die allgemeinen Briefe behandeln. Das sind also die Briefe von Petrus, Johannes, Jakobus und Judas und die Offenbarung. Also nun zu den vier Evangelien. Das Wort Evangelium kommt aus dem Griechischen, Euangelion, heißt auf gut Deutsch frohe Botschaft oder gute Botschaft, kommt so vor in Markus 1, Vers 1. Von daher kann man also das begründen, dass das Markus-Buch ein Evangelium ist und die ihm gleich gearteten Bücher Matthäus, Lukas und Johannes eben auch Evangelien sind. Es geht darin um vier geschichtliche Biografien oder Beschreibungen des Menschen Jesus Christus auf der Erde. Frage: Warum haben wir vier Evangelien und nicht nur eines? Es gibt ja solche, die bemühen sich um eine Synopsis und denken, also eine synoptische, eine Zusammenschau der Evangelien, das wäre doch das Ideale, aber Gott hat uns nicht eine synoptische Beschreibung gegeben, sondern vier Evangelien. Warum? Es gibt einen wichtigen juristischen Grundsatz im Alten Testament, 5. Mose 19, Vers 15. Vor Gericht musste eine Aussage durch mindestens zwei Zeugen belegt sein, um als glaubwürdig akzeptiert werden zu können. Gott wollte über den Höhepunkt der Heilsgeschichte. Gottes Sohn ist Mensch geworden und hat am Kreuz das Heil im Blick auf die ganze Welt vollbracht. Das wollte er besonders glaubwürdig bezeugt haben. Und darum hat er uns nicht zwei Zeugen gegeben, schon gar nicht nur einen, nicht nur zwei Zeugen, sondern zweimal zwei Zeugen. Das entspricht den vier Evangelien. Wenn wir die Evangelien untersuchen, stellen wir fest, dass wir sie immer wieder in Zweiergruppen effektiv einteilen können. Zwei Schreiber waren Apostel Jesu Christi, Matthäus und Johannes. Aber zwei weitere, die waren keine Apostel, jedoch neutestamentliche Propheten, Markus und Lukas. Neutestamentlicher Prophet heißt jemand, der in neutestamentlicher Zeit unter der Inspiration des Heiligen Geistes schreibt. Die Gemeinde ist ja nach Epheser 2,20 aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist das Fundament. Die stehen ganz unten und die Gemeinde, die Kirche ist darauf gebaut. Zwei Apostel, zwei Propheten. Zwei Augenzeugen, Matthäus und Johannes. Die waren ja von den Zwölfen. und zwei Zeugen durch Nachforschungen. Lukas, Markus und Lukas. Lukas schreibt ja in seinem ersten Kapitel, er sei den verschiedenen Zeugen nachgegangen und hat so das Quellenmaterial gesammelt. Markus hat eine Mutter, die in deren Haus war die Gemeinde in Jerusalem, Apostelgeschichte 12. Und dort gingen die Augenzeugen ein und aus. Und so hatte Markus eben auch Zugang zu einer Großzahl der Augenzeugen. Aber sein Bericht ist also eine Zusammenstellung von Nachforschungen. Zwei haben Wert auf eine strenge Chronologie gelegt, also zeitliche Abfolge, Markus und Johannes. Und zwei haben ihre Berichte zum Teil nach anderen Kriterien geordnet. Das ist Matthäus und Lukas. Natürlich im Grundansatz ist bei allen die Chronologie durchgehalten. Die Geburt kommt nirgends am Schluss, oder? Ist ja klar, das kommt zuerst. Und dann das Leben des Herrn Jesus und sein öffentlicher Dienst nachher. Und erst darauf dann die Passion, das Leiden am Kreuz und erst danach die Auferstehung. Aber in dieser strikten oder in diesem chronologischen Gerüst gibt es dann eben Freiheit bei Matthäus und Lukas. Zwei zeigen eine amtliche Herrlichkeit des Herrn Jesus, Matthäus und Markus. Und zwei zeigen eine persönliche Herrlichkeit. Wir werden sehen, Matthäus, und ich habe das schon letztes Mal angetönt, Matthäus beschreibt den Herrn als König, Markus als Knecht. Das sind Dienste oder Ämter. Aber zwei zeigen persönliche Herrlichkeiten. Lukas beschreibt mit einem Akzent darauf, Jesus Christus ist ein wirklicher Mensch. Das ist nicht eine Funktion. Ein Amt, das ist das Wesen. Johannes betont, der Herr Jesus ist der wahre Gott. Auch das ist kein Amt, sondern es ist sein Wesen. Und merken wir noch, König, ganz erhaben, Knecht, Erniedrigung. Johannes, Gott, das ist die höchste Stellung, die es überhaupt gibt. Mensch, das ist die Erniedrigung des ewigen Gottes, der Mensch geworden ist. Also auch da sehen wir eine Parallele in diesen 2x2 Darstellungen. Zwei beschreiben ferner Christi Erhabenheit, das hängt nun eben damit zusammen, Matthäus, der König. Ich könnte mir keine höhere Karriere vorstellen, als König zu werden, oder? Und Johannes zeigt, was absolut am höchsten ist, Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. Und zwei beschreiben eben seine Erniedrigung, Knecht und Mensch. Zwei beschreiben eine Herrlichkeit, die Jesus Christus schon vor der Menschwerdung hatte. Matthäus und Johannes. Der Herr Jesus ist nämlich nach Jeremia 10 der ewige König. Dort wird der Herr genannt, er ist ein ewiger König. Also der Herr Jesus war schon König, bevor er in die Welt kam. Und Johannes beschreibt ihn als Gott. Der Herr Jesus ist von Ewigkeit her Gott. Und zwei beschreiben eine Herrlichkeit, die Christus durch seine Menschwerdung erhielt. Der Herr Jesus wurde Knecht durch seine Menschwerdung. Er war nicht von Ewigkeit her Knecht. Er ist Knecht geworden und er ist Mensch geworden. Das Thema von Lukas. Wenn man sich das mal so aufzeichnet, stellt man fest, dass alle möglichen Kombinationen, zweier Kombinationen da sind. Also alle sind mal als Zweiergruppe verknüpft und das zeigt, wie die vier zusammen eine unzertrennliche Einheit, literarische Einheit bilden, die vom Geist Gottes so gewollt ist. Also nichts Zufälliges, dass wir nicht warum wir nicht fünf Evangelien haben und nicht drei Evangelien haben, sondern genau die vier. Und genau die vier. Dann noch zu der Bedeutung der Unterschiede in den Zeugnissen. Dadurch ergibt sich, durch die Unterschiede in den Aussagen der Evangelien, ergibt sich eine zusätzliche Glaubwürdigkeit. Es sind nämlich Berichte, die aus verschiedenen, sich ergänzenden Perspektiven verfasst worden sind. Das Beispiel vom Autounfall. Vier haben es gesehen und sie erzählen vier verschiedene Dinge. Und wenn man die Berichte zusammennimmt, im Moment ist es vielleicht schwierig und am Schluss sieht man, es reimt sich zusammen. Das erhöht die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Aber wenn Zeugen vor Gericht so erstaunlich einstimmig sind, dann könnte man den Verdacht auf Kollusion haben, dass die miteinander sich abgesprochen haben. Darum muss man ja manchmal Leute in Untersuchungshaft halten, wegen Kollusionsgefahr, dass sie sich also mit den Kollegen absprechen könnten. Und gerade, dass wir so erstaunliche Differenzen haben, im Matthäusevangelium lästern beide mit Gekreuzigte. Im Lukasevangelium ermahnt der eine den anderen und sagt, wir sind zu Recht in diesem Gericht. Ja, ein Widerspruch? Nein. Am Anfang haben beide gelästert und im Lauf der Kreuzigungszeit ist einer zur Umkehr gekommen. Und das beschreibt uns Lukas. Also man hat da nicht versucht, aus Angst irgendwie das abzugleichen. Es ist auch gar nicht nötig. Wenn man die Wahrheit sagt, dann kann man so Unterschiedliches beschreiben. Wie gesagt, wir haben vier verschiedene Aspekte in den Evangelien. Matthäus beschreibt den König, das habe ich letztes Mal erklärt. Das Alte Testament kündigt ihn an, Zacharia 9,9. Siehe, dein König kommt. Das ist ein wunderbarer Titel für Matthäus. Markus beschreibt den Diener und in Zacharia 3, Vers 8 sagt Gott vom Messias, dass mein Knecht, dass ihr kommt. Mein Knecht kommt. Zacharia 3, Vers 8 ist der Titel für das Markus-Evangelium. Lukas beschreibt den Menschen, wie letztes Mal erklärt, Zacharia 6, Vers 12, spricht über den Messias, siehe ein Mann. Siehe ein Mann. Sein Name ist Spross. Das ist ein wunderbarer Titel für Lukas. Nebenbei gesagt, Spross, auch schon in Zacharia 3, Vers 8, das ist ein schöner Deckname für Nazarener. Weil Nazareth heißt Sprosslingen auf Deutsch. Ja? Netzer heißt Spross, Nazareth ist demzufolge Sprosslingen. Also wenn man spricht über Jesus der Nazaräer, dann ist das Jesus der Spross. Mein Knecht, Spross genannt, kommt. Siehe ein Mann, Spross genannt. Dann haben wir das Johannesevangelium und da spricht Jesaja 4, Vers 2 von dem Messias und sagt, Jesaja 35, Vers 4, siehe, euer Gott kommt. Eindrücklich. Siehe, euer Gott kommt. Johannes Evangelium. Man kann dann auch die vier Gesichter der Cherubim-Engel im Alten Testament da in Verbindung bringen. Hesekiel 1, Vers 10, das Gesicht eines Löwen passt zu Matthäus. Das Gesicht eines Ochsen, der ja als Diener zum Dreschen eingesetzt wurde, passt zu Markus. Das Gesicht eines Menschen passt wunderbar zu Lukas. Das Gesicht eines Adlers trifft sich perfekt mit dem Johannesevangelium. Der Sohn Gottes, der vom Himmel her gekommen ist. Es gibt im Alten Testament vier verschiedene Blutopfer. Die stimmen schön mit den vier Evangelien überein. Ich beginne mit Johannes, das Brandopfer in 3. Mose 1. Das ist das Opfer zur Verherrlichung Gottes. Und das Johannesevangelium betont immer und immer wieder, der Herr Jesus ist gekommen, um Gott hier zu verherrlichen. Die Finsternis am Kreuz wird da auch gar nicht genannt. Wir gehen rückwärts. Das Lukas-Evangelium beschreibt das Friedensopfer. Das Friedensopfer ist das Gemeinschaftsopfer, wo man einen Teil selber essen durfte und ein anderer Teil wurde für Gott verbrannt. So hat man mit Gott Gemeinschaft und genießt den Frieden mit Gott. Das Lukas-Evangelium zeigt wie kein anderes Evangelium, wie oft der Herr Jesus zu Menschen auf Besuch geht. Geradezu verbannt. Die Geschichte von Zachäus kommt nur hier vor. Heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und viele andere Geschichten, die man nur im Lukas-Evangelium findet. Das Friedensopfer. Und da haben wir auch die Weihnachtsgeschichte Friede auf Erden. Das ist das Friedensopfer. Und nur im Lukas-Evangelium haben wir den Mitgekreuzigten, der zum Glauben kommt und der Herr Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Friedensopfer. Markus beschreibt das Sündopfer. 3. Mose 4. Und Matthäus das Schuldopfer. 3. Mose 5. Der Unterschied ist der, im Schuldopfer, da ging es darum, wenn jemand gestohlen hatte. Also wenn ich Herrn Lutz 100 Schekel gestohlen hätte im Alten Testament, also nicht Franken, dann hätte ich die 100 Schekel zurückgeben müssen, 20% dazu und ein Schuldopfer. Denn meine Sünde war nicht nur Sünde, sondern es ist Schuld, denn dadurch ist ein Schaden entstanden. Und so betont das Schuldopfer, dass durch das Opfer des Messias auch der Schaden der Sünde wieder gut gemacht werden sollte. Und das ist das Thema im Matthäus-Evangelium. Nur dort schreit das Volk vor Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das heißt, wir nehmen die Folgen, die Konsequenzen unseres Tuns nehmen wir auf uns. Das kann niemand tragen. Und wenn dann Matthäus die Passion beschreibt, zeigt er, wie der Herr Jesus gerade für die Folgen der Sünde, für den Schaden gestorben ist. Das Markus-Evangelium zeigt den treuen Diener, der nur gekommen ist, um Gutes zu tun. Und trotzdem wurde er getötet. Das zeigt die Boshaftigkeit der Sünde. Das Sündopfer betont vielmehr die Quelle, woher das Böse kommt. Aus der Boshaftigkeit der menschlichen Natur. Und wenn Markus die Passion beschreibt, ist das die Antwort. Jesus Christus ist auch für die Boshaftigkeit meines Herzens gestorben. Ein weiterer Punkt. Matthäus, Markus und Lukas haben viele gemeinsame Berichte. Deshalb werden sie die synoptischen Evangelien genannt. Das heißt auf gut Deutsch, die Evangelien mit dem gleichen Gesichtswinkel. Also so kann man die Evangelien auch einteilen in 3 plus 1. 5. Mose 19, 15 sagt ja, mindestens 2 Zeugen, 2 oder 3 Zeugen, soll alles bezeugt sein. Da haben wir eine Dreiergruppe beieinander. Und dann kommt noch Johannes dazu, eben als Supplement noch dazu. 3 ist zwar schon eine starke Bezeugung, aber Gott gibt noch 1 dazu. Nun, die synoptischen Evangelien, die haben schon Lessing beschäftigt. Er hat diesen Spruch vom synoptischen Problem aufgebracht. Wieso sind die so ähnlich? Wieso haben die so viel gemeinsamen Stoff? Und er hat dann die Lüge in die Welt gesetzt, die hätten einfach voreinander abgeschrieben. Und das ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die spätere Bibelkritik, liberale Theologie geworden. Ich spreche nicht vom synoptischen Problem, es ist gar kein Problem, sondern von der synoptischen Frage. Das Matthäus-Evangelium hat 1068 Verse. Markus hat 666 Verse. Lukas 1149 Verse. Johannes 879. Nun, 606 Verse von Markus finden sich inhaltlich bei Matthäus. Und 350 haben bei Lukas eine Parallele. Das heißt, nur 31 Verse sind absolut ohne Parallele. Und das nennt man das Sondergut eines Evangelisten. Aber diese Ähnlichkeit darf uns nicht zu ähnlich vorkommen. Denn wenn man selbst die Parallelen vergleicht, dann wirklich gut vergleicht, dann stellt man fest, wie oft gerade die Wortwahl unterschiedlich ist. Oder wie Markus dann im Text, der eine Parallele hat in den anderen Evangelien, Dinge erzählt, die man trotzdem in den anderen Evangelien nicht findet. Und wenn dauernd behauptet wird in der liberalen Theologie, die hätten alle von Markus oder von einem Ur-Markus abgeschrieben, dann können Sie uns nicht erklären, woher kommen denn all diese Überhänge, die man gerade in beiden Evangelien nicht findet. Also der Begriff des Sondergutes ist etwas Nützliches, aber es darf uns nicht dazu verleiten, dass wir denken, aha, der Rest ist einfach alles schlicht das Gleiche und da brauchen wir uns gar nicht mehr über die Unterschiede Gedanken zu machen. Das soll eben nicht sein. Jedes Evangelium ist in sich ein Original, inspiriert durch den Heiligen Geist. Ja, das zur synoptischen Frage. Vielleicht kommen in der Pause dann noch Fragen dazu, dann kann ich vielleicht später noch kurz darauf eingehen. Das Evangelium nach Matthäus. Der Autor ist Matthäus, der Zöllner. Er beschreibt seine Bekehrung in Matthäus 9, 9 bis 13. Dort wird er als Zöllner vom Herrn in die Nachfolge gerufen. Er macht darauf ein Fest und lädt seine ehemaligen Freunde ein, damit sie den Erlöser kennenlernen. Und er wird später Apostel. Apostel Jesu Christi, also einer der Zwölfe, Matthäus 10, Vers 3. Nun, wenn wir jemanden begegnen, der sagt dann plötzlich, ja, das stimmt überhaupt nicht, wer sagt mir, dass Matthäus der Autor ist? Das hat doch die Wissenschaft schon längst widerlegt. Wo kann man die Beweise und Argumente finden? Ich habe ganz am Schluss im Literaturverzeichnis Bücher angegeben, zuerst zu den Evangelien im Allgemeinen, dann Einleitungen zu allen biblischen Büchern des Neuen Testaments. Und dafür weise ich speziell auf Mauerhofer, Erich, Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments, zwei Bände, 1995. Und da findet ihr eine Zusammenstellung von dem Quellenmaterial. Also wo hat man außerbiblisch aus der frühesten Zeit Quellen, mit denen wir beweisen können, dass Matthäus der Autor ist. Da findet man solches Material und kann dann Bibelkritiker mundtot machen. Auf freundliche Art und Weise, meine ich natürlich. Ja, aber es geht darum, die Argumente, die müssen eben verhalten. Übrigens, Matthäus, da war offensichtlich ein Jude, der wollte einem großen König dienen. Sonst wäre er nicht Zöllner geworden. Ein Diener des Kaisers und ein Verräter seines Volkes. Aber dann kam plötzlich der König der Könige auf den Plan. Und er sagt, folge du mir nach. Und so hat er den Dienst für den Kaiser quittiert und ist dem wahren König nachgefolgt. Und Gott hat ihn ausgewählt, um das Evangelium zu schreiben über den König Jesus. Schön, oder? Dann habe ich verschiedene charakteristische Merkmale schon letztes Mal erklärt. Die sind jetzt hier auf dem Blatt. Zum Datum. Matthäus hat sein Evangelium vor 65 nach Christus geschrieben. Das können wir aus den Quellen erkennen und aus dem Material, das wir zur Verfügung haben. Aber wir können nicht genau sagen, in welchem Jahr. Also vor, das kann also auch bedeuten im Jahr 36. Aber vor 65 jedenfalls. Wichtig ist, damit ganz eindeutig vor dem Jahr 70, als Jerusalem fiel. Und das macht ihm deutlich, dass die Prophezeiungen, die der Herr Jesus, zum Beispiel Matthäus 24, aber noch, noch anderorts, gesagt hat über den Fall des Tempels in Jerusalem, dass das echte Prophetie war. Nicht Prophetie im Nachhinein. Warum hat man das Matthäus-Evangelium als heilige Schrift aufnehmen müssen? Matthäus war einer der 12 Apostel. Und ich habe bei der Einleitung zu den Fragen der Entstehung der Bibel und der Bildung des Kanons bereits erklärt, ein neutestamentlicher Schreiber musste einer der Apostel Jesu Christi gewesen sein, einer der 12 oder Paulus, oder ein Prophet, der von den Aposteln Jesu Christi anerkannt war. Etwas noch zur Grobstruktur. Wir können das Matthäusevangelium grob in 2 Teile gliedern. Römisch 1, der König für Israel. Er bietet sein Königreich an, aber Israel verwirft ihn. Kapitel 1 bis 12. Der Höhepunkt ist Kapitel 12, wo Pharisäer sagen, er treibt Dämonen aus durch Satan. Da ist ein Vollmaß erreicht. Und das führt über zum nächsten Teil, Römisch 2, der verworfene König und sein Königreich in geheimnisvoller Form. Ab Kapitel 13 spricht der Herr Jesus über die Geheimnisse des Reiches Gottes. Ein Geheimnis ist in der Bibel eine Offenbarung, die im Alten Testament nicht bekannt ist, jetzt aber neu geoffenbart wird. Das heißt, das Königreich, wie es im Alten Testament angekündigt war, der Messias herrscht über die ganze Erde, bekommt eine neue Form, die war nicht prophezeit, und zwar so, der König geht ins Exil, in den Himmel, und hat hier seine Knechte, und es kommt zu einer totalen Vermischung hier auf Erden. Das wird in diesen Königreichsgleichnissen dargestellt. Das Wort soll jetzt zu den Völkern gehen. Der Herr Jesus erwähnt erst in diesem zweiten Teil die Gemeinde Gottes, die Versammlung Gottes, also etwas völlig Neues. Hier spricht er über die Zukunft des Königs, Matthäus 24, dann kommt sein vollendetes Werk und das ist die Grundlage für das zukünftige Königreich in Herrlichkeit, was der Herr Jesus in Matthäus 24 ankündigt. Er wird erst am Ende der Zeit kommen als König über alle Könige. 13 bis 28. Jetzt gehen wir zum Markus-Evangelium über. Der Autor ist Johannes Markus, so wird er genannt in dem vollen Namen Apostelgeschichte 12,12. Johannes war sein jüdischer Name, Markus sein römischer Name. Oft hatten damals Juden eben 2 Namen, einen jüdischen und einen nicht-jüdischen Namen. Petrus nennt ihn in 1. Petrus 5,13 mein Sohn. Das heißt also, dass er zu Petrus eine besondere Beziehung hatte und wohl durch ihn zum Glauben gekommen ist. Er war Diener auf der ersten Missionsreise des Apostels Paulus, Apostelgeschichte 13,5. Aber es wurde ihm dann in den unwirtlichen Gegenden der Türkei zu ungemütlich. Und so hat er seinen Dienst aufgegeben, Apostelgeschichte 13,13. Er hat versagt im Dienst und deshalb wollte Paulus ihn auf die zweite Reise nicht mehr mitnehmen. Apostelgeschichte 15,37 bis 38. Also jemand, der im Dienst versagt hatte, schreibt das Evangelium über den vollkommenen Diener. Interessant, oder? Das Biografische sich mit dem Inhalt des Evangeliums zu einer verbindet. Aber er wird völlig wiederhergestellt in Philemon 24, Jahre später, Kolosser 4,10 bis 11, 2 Timotheus 4,11. Da sehen wir ihn als Mitarbeiter von Paulus. Und er wird sogar in 2 Timotheus 4, Vers 11 So gelobt, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Er war ein Verwandter des Leviten Barnabas, Kolosser 4,10. Barnabas war ein Levite, also ein Diener, Tempeldiener. Und das könnte bedeuten, dass auch Markus levitisches Blut hatte. Also ein Levite schreibt über den vollkommenen Diener. Zu den charakteristischen Merkmalen, da habe ich einiges letztes Mal schon gesagt, das wiederhole ich nicht mehr. Aber ich möchte noch betonen, es ist das Bibelbuch, das im Neuen Testament mit der höchsten Dichte im Gebrauch des Wortes Kai und. Das kann man statistisch mit dem Computer berechnen. Und in keinem Buch kommt das so häufig vor, so dicht. 1094 Mal in den 16 Kapiteln. So soll man keine deutschen Aufsätze schreiben. Aber Markus hat nicht Deutsch geschrieben, sondern Griechisch. Und zwar ein hebräisch geprägtes Griechisch. Also, oder hebräisch-aramäisch geprägtes Griechisch. Dieses und zeigt den unermüdlichen Diener. Sprachlich. So ausgedrückt. Häufig kommt das Wort Euteos oder Eutys alsbald vor, circa 40 Mal. Das betont den Eifer Christi im Herrn. Er hat nicht nur unermüdlich gedient, alsbald, sogleich. Ja? Das drückt das so schön aus. Das Übrige habe ich letztes Mal erklärt. Gehen wir zu Datum und Kanonizität. Er hatte also eine besondere Beziehung zum Apostel Petrus, haben wir bereits gesehen. Und frühchristliche Schreiber wie Papias, Irenäus, Clemens von Alexandria, die betonen, dass, die machen deutlich, dass Markus dieses Evangelium geschrieben hat. Und es wird auch deutlich gemacht, dass das in Übereinstimmung mit Petrus geschah. Da haben wir das apostolische Ja dazu. Er schrieb sein Evangelium um 64 bis 67 nach Christus. Es ist also nicht das älteste Evangelium, wie die Bibelkritiker das wollen. Ja, immer da der Markus oder Urmarkus. Matthäus ist vor ihm geschrieben worden. Die Grobstruktur, Römisch 1, der Diener Gottes handelt in Güte gegenüber Israel, dennoch beschließt die Führerschaft, ihn zu töten. Das ist Kapitel 1 bis 3, 6. Römisch 2, der verworfene Diener, nach diesem Höhepunkt ist er der verworfene Diener, er weist andere Diener im Dienst an. Gleich darauf kommt seine Berufung der Apostel. Der Verworfene weist andere Diener im Dienst an, er ist treu bis in den Tod. Also bis Kapitel 15, 47 mit der Passion endet dieser Teil. Dritter Teil, die Erhöhung und Verherrlichung des Dieners. Das ist dann noch Kapitel 16. Das Evangelium des Dieners zeigt, wie Jesus Christus schließlich auf dem Thron Gottes sitzt. Was ohne Parallele ist in den anderen Evangelien. Das Evangelium nach Lukas. Autor ist der Arzt Lukas. Kolosser 4,14 zeigt, er war Arzt. Er hat Menschenkenntnis, Mitgefühl für die Kranken und Armen. Das macht deutlich, dass, warum gerade im Lukas-Evangelium so besonders viel Beschreibungen da sind über Kranke und Arme, solche, die am Rand der Gesellschaft waren. Er ist der einzige Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Jude war. In Kolosser 4, 10 bis 14 werden drei Grüße weitergegeben. Von der einen Dreiergruppe wird gesagt, die sind aus der Beschneidung. Das sind Juden. Und dann kommt nochmal eine Dreiergruppe, das sind demnach keine Juden. Und da ist Lukas drin. Und es gibt auch eine frühchristliche Überlieferung, die das auch bestätigt, Lukas war kein Jude. Also schon etwas ganz Besonderes. Der einzige nicht-jüdische Autor oder nicht-israelitische Autor eines Bibelbuches. Das erklärt auch, warum im Lukas-Evangelium die Gnade für alle Völker deshalb so wichtig ist. Und nur Lukas bringt das Geschlechtsregister, das zurückgeht bis auf Adam, um zu zeigen, der Erlöser ist mit der ganzen Menschheit verwandt. Nicht nur mit Israel. Einige charakteristische, nein, noch vorher, er ist ein Historiker. In den ersten 5 Versen beschreibt er, wie er den verschiedenen Zeugen nachgegangen ist und hat wie ein Historiker die Quellen gesammelt, zusammengeführt. Und gerade diese Sorgfalt ist eine menschliche Garantie für eine glaubwürdige Überlieferung. Und gerade die moderne Archäologie hat Lukas als Historiker darstellen können in einer ganz umwerfenden Art und Weise. Da gibt es gute Literatur dazu. Besonders durch die Grabungen in Griechenland, Türkei, in Verbindung mit der Apostelgeschichte hat man zeigen können, wie Lukas in kleinsten Details so verblüffend menschlich, verblüffend exakt ist, dass man zum Urteil kommen musste, er steht wirklich auf der höchsten Linie als Historiker. Einige charakteristische Merkmale, Begriffe wie Freude, sich freuen etc. kommen am häufigsten vor im Lukas-Evangelium. Matthäus 13, Markus 3, Lukas 34, Johannes 20 Mal. Übrigens, beim Friedensopfer wird im Alten Testament betont, dass man sich dort freuen muss. 5. Mose 27. Das ist das Evangelium der Freude, das Evangelium des Friedensopfers. Friede ist ein charakteristischer Begriff. Matthäus 3, Markus 2, Lukas 14, Johannes 6. Es geht hier eben ums Friedensopfer. Dann Rettung, Heil, Retten ist vorherrschend in diesem Evangelium. Auch Lob, Loben etc. Und das Friedensopfer konnte gebracht werden als speziell als Lobopfer. Nach 3. Mose, das Lobopfer haben wir auch hier. Gnade, Barmherzigkeit, eindeutig charakteristischer Begriff hier. Es geht hier um die Gnade Gottes, die Grenzen Israels sprengt. Gemeinschaft steht hier im Vordergrund. Viele Besuche, persönliche Unterredungen. Und in Lukas 1, 78 heißt es, dass Gott die Menschen besucht hat. Und auch in 7, Vers 16. Gott kommt zu uns Menschen auf Besuch. Einzigartig der Ausdruck da. Es geht hier um den abhängigen Menschen im Gebet. Ich habe hier alle 11 Stellen aus dem Lukas-Evangelium aufgeführt, wo der Herr Jesus betet. Was ist der wahre Mensch? Der wahre Mensch ist der sich von Gott abhängig weiß. Uns hat der Herr Jesus uns das Beispiel gegeben. Kein Evangelium hat so viel über das Gebetsleben Jesu zu berichten. Datum und Kanonizität. Lukas schrieb sein Evangelium vor der Apostelgeschichte. Das ist logisch, denn die ist ja die Fortsetzung, wie wir gleich sehen werden. Und die wurde geschrieben im Jahr 62 nach Christus. Also Lukas wurde noch vor 62 geschrieben. In 1. Timotheus 5, Vers 18 zitiert der Apostel Paulus Lukas 10 als die Schrift, als die Heilige Schrift. Ist bereits durch einen Apostel Jesu Christi voll anerkannt. Zur Grobstruktur. Es gibt eine Einführung, Verse 1 bis 5. Und dann haben wir den ersten Teil, Römisch 1, das Kommen Jesu Christi. Jesus Christus kommt in diese Welt. Und dort bei 59 kommt es zu einer Wende. Dort sehen wir, wie der Herr Jesus nun sich festsetzt, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden, um dann in die Herrlichkeit zu gehen. Also dort haben wir den Knack, den Wendepunkt. So können wir sagen, der erste Teil zeigt das Kommen Jesu Christi und Römisch 2 das Weggehen Jesu Christi. Und alles Weitere wird beschrieben als eine Reise des Herrn Jesus, bis er nach Jerusalem hinaufgeht, dort leidet und am Schluss und schließlich aufersteht und ganz am Schluss in den Himmel auffährt. Jetzt gehen wir noch zum Evangelium nach Johannes. Der Autor ist Johannes, der Fischer, der sein Netz flickte in Matthäus 4, 21, als der Herr Jesus ihn in die Nachfolge berief. Das Johannesevangelium ist geschrieben worden am Ende des ersten Jahrhunderts, wie wir gleich sehen werden, als die Irrlehre der Gnostiker eine unwahrscheinliche Bedrohung für die Christen war. Eine Irrlehre, die die Person Jesu Christi angriff, seine wahre Menschheit und auch seine Gottheit. Und Johannes muss die Gläubigen wieder zurückführen zu den Fundamenten des Glaubens. Er muss also das Netz flicken, kann man sagen, was kaputt geht. Er ist ein wirklicher Netzflicker. Und in Markus 3,17, da hat er den Titel bekommen, den Beinamen Boanerges, mit seinem Bruder, Donnersöhne. Das war nicht ein sanfter Mensch von Natur. Explosiv. Und er hat ja auch den Wunsch, einen besonderen Platz zu haben. Matthäus 20, 20 bis 28. Das ist auch das Problem des Hochmutes. Aber Johannes ist es, der zum Beispiel Johannes 3 so wunderbar schreibt über die Neugeburt. Die Neugeburt verändert einen Menschen von innen heraus gründlich und vollständig. Und darum haben wir aus seinen Schriften haben wir nicht das Bild eines hochmütigen Explosiven, sondern eines Menschen, der durch die Neugeburt wirklich ins Bild des Sohnes Gottes umgewandelt worden ist. Er war der Jünger, von dem es heißt, den Jesus liebte. Ich habe hier die Stellen aufgeführt aus dem Johannesevangelium. Er war der Jünger, der im Schoß Jesu lag, beim letzten Passa. Übrigens, wie geht das? Ein Erwachsener im Schoß Jesu. Also ich weiß, wie man kleine Kinder so auf den Schoß nimmt. Das geht hier um die Sitzordnung beim letzten Mahl, beim Abendmahl, beim letzten Passa. Man saß an einem Triclinum, das ist ein Tisch aus drei Teilen. Und rund um diese drei Teilung waren die Polster, wo man drauf lag beim Essen, nach römischer Sitte. Und da konnte Johannes gerade neben dem Herrn auf Platz 2 so auf dem Polster liegen, dass er, auf Platz 1, der Herr war auf Platz 2, das war immer der Ehrenplatz, Platz 2. Ja? Auf Platz 1 konnte er so liegen, dass er mit dem Kopf an die Brust des Herrn kam. Ganz natürlich. Und er hatte also den Herzschlag des Herrn so erlebt. Und er schreibt über Jesus Christus, den Sohn Gottes, im Schoß des Vaters. Johannes 1, Vers 18. Das drückt diese ewige Gemeinschaft der Liebe des ewigen Vaters und des ewigen Sohnes aus. Ja, jetzt machen wir Pause.